Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Am Mikrofon begrüßt Sie Anne-Françoise Weber und heißt Sie willkommen zu dieser Stunde, in der es um Religionen und leibliche Freuden, genauer gesagt um Essen und um Sex geht. Das ist ja beides bekanntlich für viele Religionsgemeinschaften ein Dauerthema. Der Streit kann bis in die Familien gehen.
Also meine Mutter hat rebelliert, hat gesagt, du bist doch so schlank, du kannst doch nicht einfach aufhören, ihr Fleisch zu essen. Und dann hat sie gesagt, wir Moslems sind sogar verpflichtet, Fleisch zu essen. Es ist unsere Aufgabe, Tiere zu töten und dich zu essen. Wir haben doch unser Fest.
Das Opferfest nämlich, das Muslime heute weltweit begehen. Die Biologin Gülcan Nitsch hatte besonders zu diesem Anlass immer wieder Auseinandersetzungen mit ihrer Familie darüber, ob sie einfach auf Fleisch verzichten kann. Zu dieser schwierigen Frage gleich mehr. Außerdem blicken wir heute in die muslimische Geschichte. Die war längst nicht so lustfeindlich, wie man denken könnte, wenn man sich den heutigen prüden Umgang mit Sexualität in so manchen Ländern anschaut. Der muslimische Theologe Ali Randour hat durchaus freizügige Literatur ausgegraben. Heute ist Opferfest, auf Arabisch Eid al-Adha, auf Türkisch Kurban Bayrami genannt. Für Muslime in aller Welt ist das ihr höchstes Fest. Aber was da im Zentrum steht, das wird immer häufiger kritisch hinterfragt. Denn zum Opferfest gehört eigentlich das rituelle Schlachten eines Opfertieres. Meistens ist das ein Lamm oder ein Schaf. Und man erinnert damit an eine zentrale Geschichte im Koran. Gott fordert von Abraham oder auch Ibrahim dessen Sohn als Opfer. Schließlich gibt er sich dann aber eben doch mit einem Tier als Ersatz zufrieden. Das ist schon eine schwierige Geschichte, die ähnlich in der Tora und Bibel überliefert wird. Aber es ist auch eine schwierige Tradition für muslimische Gläubige, die kein Fleisch essen wollen. Lässt sich denn das Opferfest überhaupt vegetarisch feiern? Kirsten Dietrich hat nachgefragt.
Also für mich kommt ein rein vegetarisches Opferfest nicht unbedingt in Frage, weil für mich das Fleischessen dazugehört.
Wir haben eine wachsende Zahl an Vegetariern unter Muslimen, die auch bewusst eben dann an Opferfest kein Fleisch verzehren und die Alternativkost zu sich nehmen.
Ein Fest, zwei muslimische Positionen. Zum Ritus des Opferfestes gehört das Schlachten. Und deswegen stellt das Opferfest wie kein anderer Feiertag im muslimischen Kalender die Frage, wie geht das zusammen, Islam und Vegetarismus?
In der Tat haben wir im Koran eine klare Erlaubnis, Fleisch zu konsumieren,
sagt die islamische Theologin Esma El-Maroufi. Sie forscht an der Universität Münster zu Tierethik im Islam.
Mehr noch, wir haben ja sogar das alljährliche Opferfest. Das möchte, dass Muslime eben jährlich ein Opfertier schlachten, in Erinnerung an Abraham, dem Propheten, der uns mit dem Judentum und dem Christentum auch eint. Und dadurch wird eben jedes Jahr ohnehin ein Tier geschlachtet.
Siehe, das war die klare Prüfung. Durch ein herrliches Schlachtopfertier schafften wir Ersatz für ihn.
Heißt es im Koran in Sure 37. Das Tier als Ersatz für ein Menschenopfer. Gott testete Abrahams Glauben und Gehorsam. Er ging dabei aber nicht bis zur letztmöglichen Konsequenz, der Opferung des eigenen Sohnes. Das Opfertier, die menschenfreundliche Alternative. Aber auch wenn das Schlachten zum Opferfest gehört, heißt das, dass damit auch jeder Muslim, jede Muslimin Fleisch essen muss? Die islamische Theologin Asma El-Maroufi lebt vegetarisch. Sie betont, diese Erzählung von Gottvertrauen und Ergebenheit wird nicht erst dadurch gültig, dass man auch wirklich das Fleisch des Opfertieres kaut.
Also es ist eine Aufforderung, aber dennoch ist darin keine Verpflichtung. Es eben nicht zu tun, es stellt keine Sünde dar. Demnach mache ich mich nicht sündig, wenn ich eben von diesem Fleisch nicht esse.
Also meine Mutter hat rebelliert, hat gesagt, du bist doch so schlank, du kannst doch nicht einfach aufhören, ihr Fleisch zu essen. Und dann hat sie gesagt, wir Moslems sind sogar verpflichtet, Fleisch zu essen. Es ist unsere Aufgabe, Tiere zu töten und dich zu essen. Wir haben doch unser Fest.
Erinnert sich Gülcan Nitsch. Sie war schon immer Tierfreundin, hat Biologie studiert und dann als junge Frau allmählich eine Abneigung gegen Fleisch entwickelt. Bei der Familie kam das gar nicht gut an.
Ich habe wirklich die ersten Jahre darunter, wenn ich meine Familie besucht habe, die Verwandtschaft besucht habe und wenn ich in der Türkei war, ziemlich darunter gelitten. Es gab heftige Diskussionen, es gab Fälle, wo versteckt Fleisch, also Hackfleisch, in die Gemüsesuppe reingetan worden ist, wo ich das nicht gemerkt habe und wo mir nichts gesagt worden ist.
Fleischessen als Ausdruck eines guten Lebens, mit Diskussionen über vegetarischen Lebensstil als Ausdruck eines tier- und umweltfreundlichen Bewusstseins kommt man dagegen, besonders in den Tagen um das Opferfest, nicht an, sagt Gülcanitsch.
Und dann habe ich gesagt, nein, nie wieder in der Türkei in dieser Zeit die Verwandtschaft besuchen. Also ich habe mich so, wie soll ich sagen, so ausgeschlossen gefühlt.
Auch die islamische Theologin Esma El-Marufi erzählt, wie wichtig das gemeinsame Essen beim Opferfest ist. Deswegen ist die überzeugte Vegetarierin dazu kompromissenbereit. Noch.
Also ich muss gestehen, die letzten Jahre habe ich das immer so gehandhabt, dass ich durchaus mich mit an den Tisch gesetzt habe und auch mitgegessen habe, sodass es eben die letzten Jahre so war, dass ich jährlich Fleisch gegessen habe, durchaus, zu diesem Anlass eben.
Heute sind euch erlaubt die guten Dinge und die Speisen derer, denen das Buch gegeben ward, sind euch erlaubt. Und eure Speisen sind ihnen erlaubt.
Eben zu gucken, wo stehe ich eigentlich in dieser Welt und wie konsumiere ich, ist ein Thema, aber die Mehrheit isst Fleisch.
Sagt Iman Andrea Reimann. Sie leitet die muslimische Kindertagesstätte Regenbogenkids in Berlin und kann sich ein Opferfest ohne Fleisch eigentlich nicht vorstellen. Aus religiösen Gründen, wegen der engen Verbindung zur Überlieferung über den Propheten Abraham.
Mit dieser besonderen Geschichte mit seinem Sohn, dass man sich überlegt, was würde ich dann alles hinter mir lassen? Also man soll eigentlich ja über sich nachdenken und über seine Beziehung zu Gott. Das soll mit diesem Opfertier ja ausgedrückt werden.
Und trotzdem kocht Reimann inzwischen auch vegetarisch, wenn sie Freunde am Opferfest zum Essen einlädt.
Wenn ich weiß, es gibt in meinem Freundeskreis Leute, die kein Fleisch essen, dass ich ihnen eine gute Alternative anbiete und sie nicht nur die Kartoffeln essen müssen. Weil das finde ich dann irgendwie traurig.
Denn beim Opferfest gehe es um Gemeinschaft, um die am eigenen Tisch, an dem eben auch unter Muslimen immer häufiger Vegetarier und Veganerinnen sitzen, aber auch um die Gemeinschaft weltweit. Da bekommt das Fleischessen noch einmal eine besondere Dimension, sagt Iman Andrea Reimann.
Es gibt sehr viele arme muslimische Länder, wo das Opferfest der einzige Termin im Jahr ist, wo die Leute, wenn sie eine Spende bekommen, wirklich Fleisch essen können. Also das hat nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Deswegen gibt es auch immer diese großen Kampagnen Richtung Opferfest, wo man angeregt wird zu spenden, damit woanders die Leute Fleisch essen können. Also ein Opfertier haben, was sie dann schlachten können.
Aber auch diese weltweite muslimische Solidarität muss sich damit auseinandersetzen, dass vor allem in westlichen Überflussgesellschaften Fleischkonsum immer häufiger diskutiert und auch kritisiert wird. So ruft das interreligiöse Projekt House of One in Berlin immer zum Opferfest zu Spenden für Bedürftige in der Zentralafrikanischen Republik auf, in zweierlei Gestalt. Es gibt eine religiös begründete Kurbangabe aus Fleisch und eine sogenannte vegetarische Option.
Wir haben extra ein vegetarisches Hilfspaket uns überlegt, wo zum Beispiel in einem Paket Nudeln, Reis, Öl, neben dem Fleisch sozusagen auch diese Grundlebensmittel auch dabei sind.
Shelal Findig aus dem Stiftungsrat des House of One organisiert die Spendenaktion. Vegetarier ist er nicht und er betont sehr, dass das vegetarische Hilfspaket eben keine religiös begründete Gabe sei. Aber nur Fleisch zu spenden, lasse sich inzwischen einfach schwerer vermitteln.
Es gibt halt solche Menschen, die einfach aus ihren vegetarischen sozusagen Gründen an solchen Aktionen nicht mitmachen können. Deswegen wird das auf jeden Fall eine tolle Alternative sein, um die Menschen, die an dieser Hilfsaktion teilnehmen möchten, zu begeistern.
Vegetarisch oder vegan leben, das wird auch unter Muslimen und Musliminnen immer mehr zum Thema. Manchmal aus ganz praktischen Gründen. Die Kinder in der Kita von Iman Andrea Reimann essen zum Beispiel vegetarisch, meistens jedenfalls. Denn nicht einmal in Berlin lässt sich Kita-Essen beziehen, das wirklich den islamischen Speisevorschriften entspricht.
Es gibt einen vegetarischen Caterer, das kommt uns sehr entgegen, weil dann weiß man, in den Töpfen gibt es eben nur Gemüse und nichts anderes. Und einmal die Woche kochen dann die Eltern auch. Dann gibt es Fleisch.
Die Biologin Gülcanitsch möchte vegetarisches Leben aus dem Status einer Notlösung herausholen. Sie hat in Berlin den Verein Yeşil Cemba, Grüner Kreis, gegründet und macht dort interkulturelle Umweltbildung.
Ich sensibilisiere die türkische Community, damit sie das Fleischkonsum reduzieren. Und das macht mich einfach stolz, das freut mich, dass es geht. Also im Koran steht ja nicht, dass man jeden Tag Fleisch essen soll. Es ist eine kulturelle Entscheidung. Religion kann ich nicht verändern, aber die Kultur, dass da weniger Fleisch gegessen wird.
Und vielleicht muss Gülşah dann selbst auch nicht mehr diskutieren, wenn sie auch am Tag, an dem an Abrahams Schlachtopfer erinnert wird, lieber auf Fleisch verzichtet. Kirsten Dietrich berichtete über die Problematik, das Opferfest vegetarisch zu begehen.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Nicht weniger als eine Führung in die Welt von Sex und Erotik unter Muslimen. Das verspricht der muslimische Theologe Ali Randour mit seinem neuen Buch Liebe, Sex und Allah. Der Untertitel macht dann deutlich, dass es zunächst einmal in die Geschichte blickt. Der lautet nämlich das unterdrückte erotische Erbe der Muslime. Ich bin jetzt mit Ali Randour verbunden. Herr Randour, Sie zitieren einen Gelehrten aus dem 18. Jahrhundert, der schreibt: Der Geschlechtsverkehr weist auf den jenseitigen Genuss hin. Kostet man die Sexwonne, so wird man ermutigt, Gutes zu tun, sodass man dadurch die jenseitige Wonne erreicht, die gewaltiger ist. Diese Verbindung zwischen hiesigen Lüsten und dem Paradies, das klingt ja nach einem ziemlichen Kontrast gegenüber dem doch weitgehend leibfeindlichen Christentum. Es ist natürlich schwierig, von dem Islam und den Muslimen zu sprechen, aber kann man das, diese Einstellung, doch als so eine Art muslimische Grundhaltung zur Sexualität bezeichnen?
Ja, also auf jeden Fall. Also mir ist keine Strömung bekannt, die jetzt den Sex an sich verdammen würde oder als etwas Schlechteres bezeichnen würde. Also der Sex ist schon allgemein positiv konnotiert. Die Frage ist nur, in welchem Rahmen das ausgelebt werden darf. Darüber gibt es verschiedene Positionen, aber der Sex an sich ist gut.
Jetzt wollen wir doch mal in den Koran schauen. Da gibt es einen Vers, der ganz gern zitiert wird, um damit so eine grundsätzliche Unterordnung von Frauen zu illustrieren. Der klingt so: Eure Frauen sind für euch ein Saatfeld. So kommt zu eurem Saatfeld, wann oder wie oder wo ihr wollt. Also dieses wann, wie, wo ist eben ein bisschen unklar in der Übersetzung. Aber ganz egal, welches Wort man da jetzt nimmt, das klingt ja wirklich so, als ob die Frauen allzeit zum Sex bereit sein sollten, wenn den Männern danach ist. Ist das die richtige Interpretation?
Nein, der Koran muss immer in seinem Kontext gelesen werden. Und diese Stelle hat auch so einen Hintergrund. Es gibt so zwei Berichte zu dieser Stelle. Also ein Bericht erzählt, dass die Gemeinde damals in Medina den Propheten gefragt hat, welche Positionen erlaubt sind, weil unter manchen jüdischen Gruppierungen in Medina die Vorstellung herrscht, dass nur eine bestimmte Position ging.
Also Position ganz bildlich gesprochen, Sexualposition,
genau,
ne?
Genau.
Wie die beiden da im Bett
genau.
liegen oder sonst wie.
Sagen. Genau, genau. Und in dem anderen Bericht wird erzählt, dass diese Stelle eigentlich eine ganz andere Frage beantworten will, und zwar, ob Analverkehr erlaubt ist. Und je nachdem, wie man den Text jetzt interpretiert, würde man jetzt zu anderen Ergebnissen kommen.
Sie schreiben, der Islam verbietet die Homosexualität. Das sei auch eine falsche Aussage. Das liegt eben auch wieder daran, dass es da so eine Vielstimmigkeit gibt und man das gar nicht so allgemein sagen kann.
Ja, weil die Muslime vor dem 19. Jahrhundert den Begriff Homosexualität gar nicht kannten. Diese Kategorie existierte in ihrer Welt gar nicht. Sie haben, wenn sie über das Thema so Mann- und Frau-Frau-Beziehungen gesprochen haben, die haben über Geschlechtsverkehr so, und besonders über Analverkehr gesprochen. Aber alles andere war gar kein Problem. Also einen Mann zu lieben, die Schönheit des Mannes zu loben oder zu lieben, sogar auch eine Art Beziehung mit einem Mann zu führen, das war gar kein Thema. Was die Restgelehrten beschäftigt hat, das war einfach die Frage, darf ein Mann einen anderen Mann penetrieren? Und das ist nicht Homosexualität, das ist vielleicht ein Teilbereich von dem, was wir heute als Homosexualität verstehen, aber das ist nicht die Homosexualität an sich.
Aber genau für diese Penetration eines Mannes durch einen Mann gab es dann schon auch festgelegte Körperstrafen. Wurden
genau.
die auch vollzogen oder weiß man das nicht so genau?
Nee, also man weiß schon, wie das damals so abging. Also die Strafen, die man jetzt vorgesehen hat, die waren rein theoretischer Natur, weil wir aus anderen Quellen wissen, dass das praktiziert wurde in der Gesellschaft. Und nicht nur praktiziert wurde, sondern mehr oder weniger toleriert wurde. Da hat man so eine Diskrepanz, dass man heute kaum verstehen kann aus der heutigen Perspektive, dass auf der einen Seite etwas auf dem Papier verboten wurde, aber in der Praxis dieses Verbot gar keine Rolle mehr gespielt hat.
Und woran lag das? Daran, dass diese religiösen Gelehrten eben jetzt keine Staatsmacht waren und keine Revolutionswächter wie heute im Iran, sondern eben da irgendwelche Positionen vertreten haben, zu denen es im Zweifelsfall auch eine Gegenmeinung gab? oder waren die weit weg? Woran lag das?
Also mindestens drei Gründe. Also Grund Nummer eins haben Sie gerade erwähnt, dass die Rechtsgelehrten keine politische Macht hatten. Und Grund Nummer zwei, innerhalb der muslimischen Normenlehre gibt es verschiedene Bewertungen des Aktes. Also wir haben die Position, die besagt, es muss bestraft werden, aber wir haben auch Positionen, die besagen, nein, es gibt keine Strafe für so einen Akt. Also beide Positionen existieren. Und der dritte Punkt, sowas kann man auch nicht beweisen. Wenn zwei Männer miteinander schlafen, dann tun sie das normalerweise nicht auf der Straße, sondern in einem privaten Raum. Und die Bedingungen, die erfüllt werden müssen, um so einen Akt zu beweisen vor dem Richter, sind unerfüllbar. Also deswegen bleibt das einfach auf der theoretischen Ebene.
Und so etwas wie diese Argumentation, Homosexualität oder homosexuelle Praktiken seien unnatürlich, anormal und so, das hört man ja heute ganz oft, nicht nur aus islamistischen Ecken, sondern auch aus evangelikalen oder sonst so. Ja. Das gab es damals nicht?
Nein, die Kategorie anormal existierte in dieser Form nicht. Also anormal oder nicht natürlich wurde im Bereich der Sexualität fast gar nicht benutzt.
Das ist erstaunlich für eine Gesellschaft, von der man denken könnte, dass die doch stärker normiert war als postmoderne Gesellschaften heute, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Und wie erklärt man das?
Da muss man auf die Moderne blicken, also was in den letzten 200 Jahren passiert ist, um diesen Wandel zu verstehen. Dass bestimmte Kategorien nicht aus dieser Tradition stammen, sondern von ganz anderen Traditionen kommen.
Auf die Moderne würde ich gern später nochmal eingehen. Jetzt würde ich gern noch ein bisschen bei dieser Literatur aus vormoderner Zeit bleiben. Da gibt es homoerotische Dichtung und es wird insgesamt ziemlich explizit über die Freuden der Sexualität geschrieben. Es gibt auch eine ausführliche Ratgeberliteratur. Geht es in der darum, den maximalen Lustgewinn für Männer zu erreichen?
Für Männer und für Frauen, würde ich auch sagen. Also vielleicht vor allem für die Männer. Aber die Frauen waren nicht abwesend in diesen Werken oder in den Gedichten. Die sind schon da, vielleicht nicht so stark anwesend wie jetzt das Männliche, aber auch sie hatten einen festen Platz in dieser Literatur.
Und Sie schreiben auch, dass es zum Beispiel um das Küssen oder um das Vorspiel vor dem eigentlichen Sexualakt ging. Was Themen waren, die eigentlich in der europäischen Literatur dieser Zeit gar nicht vorkamen?
Genau, also wir reden jetzt über die Zeit um das 10., 11., 12. Jahrhundert. Und das war auch die Zeit, in welcher die meisten medizinischen Werke in die lateinische Sprache oder in die altspanische Sprache übersetzt wurden. Und durch diese Werke und andere Werke sagen zumindest manche Forscher, dass die Europäer Begriffe wie Vorspiel oder Klitoris entdeckt haben, ne?
Ein Thema habe ich komplett vermisst in Ihrem Buch und das ist die weibliche Genitalverstümmelung. Nun weiß ich, das ist keine genuin islamische Praxis. Manche führen das auf die Pharaonen zurück. Es wird auch nicht nur bei Musliminnen praktiziert. Trotzdem ist das ja heutzutage ein Thema, auch in der muslimischen Welt und wird zum Teil auch von Islamisten propagiert. Mhm. Gibt es da überhaupt keine Spuren in vormoderner Zeit?
Die Beschneidung allgemein habe ich gar nicht behandelt in meinem Buch, also weder die weibliche noch die männliche.
Wobei die männliche ja wirklich eine andere Kategorie ist.
Ja, ja, auf jeden Fall. Die Spuren existieren auf jeden Fall, die existieren in der normativen Literatur. Allerdings auch hier gibt es einen Unterschied von Region zu Region. So eine Praxis ist eher in Ostafrika, in Sudan, Ägypten bekannt, ist aber unbekannt in Nordafrika oder heutigen Pakistan, Indonesien. Zentralasien. Es ist eher so eine regionale Praxis. Deswegen, glaube ich, habe ich sie nicht erwähnt, so als etwas, was eine große Rolle damals gespielt hätte.
Sie haben schon vorhin, als es um die Ratgeber ging, gesagt, es war wahrscheinlich doch vor allem auf die Männer ausgerichtet und auf deren Lustgewinn. Auch diese Normen wurden ja von Männern gemacht und propagiert. Die Literatur wurde stark von den Männern dominiert. Trotzdem haben Sie auch ein paar weibliche Stimmen gefunden, zumindest in der Literatur. Was sagen die aus über Sexualität? Kann man da so einen allgemeinen weiblichen Blick festmachen?
Wenn man jetzt zum Beispiel die Dichtung nimmt, also die Gedichte, die uns erreicht haben von weiblichen Autorinnen, da spürt man so ein Selbstbewusstsein, was heute irgendwie verloren gegangen ist. Also wie zum Beispiel bestimmte Frauen über ihre Vulva geschrieben haben oder wie sie über den Geschlechtsakt geschrieben haben. Diese Offenheit, diese Direktheit auch, das eigene Verlangen offenkundig zu äußern, sowas vermisse ich zum Beispiel in der heutigen Poesiedichtung. Das könnte man sagen, also wenn man jetzt nicht nur die Dichtung in Betracht zieht, sondern auch die Anekdotenliteratur, da wird man auch merken, dass auch Frau-Frau-Beziehungen, so lesbische Beziehungen existierten und auch nicht selten existierten. Sie waren schon ziemlich verbreitet, zumindest in den großen Städten, im urbanen Milieu. Solche Dinge kann man aus diesen Quellen ableiten, ja.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, Religionen. Ich bin im Gespräch mit Ali Randour, muslimischem Theologe, über das erotische Erbe der Muslime. Herr Randour, vieles von dem, was Sie beschreiben, ist ja in einer vormodernen Stadtkultur verortet. Und nun sagen Sie, im Grunde ist diese Stadtkultur auch verloren gegangen. Paradoxerweise durch eine Industrialisierung und durch die Tatsache, dass immer mehr Menschen in die Städte gezogen sind.
Ja, schauen wir vielleicht einen Schritt davor, wie es dazu kam, dass überhaupt diese Industrialisierung die muslimisch geprägte Welt erreicht hat. Da wird man finden, dass Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang vom 19. Jahrhundert, die erste imperialistische Welle auf diese Region zukam. Und mit dem Imperialismus kamen auch Ideen wie die Modernisierung und Industrialisierung der Wirtschaft und der Gesellschaft allgemein. So mit der Industrialisierung kam auch eine Welle von Menschen, die außerhalb der damaligen urbanen Milieu lebten. Und die Leute auf dem Land waren eher so konservativer in ihrem Denken. Die hatten auch keinen Zugang zu dieser ganzen Literatur, zu diesem Lebensstil der Stadt. Und das hat auch radikale Veränderungen in der Stadt und in der Gesellschaft allgemein verursacht. Also vor der Moderne, der Unterschied zwischen Stadt und Land war sehr, sehr groß. Das hat man, wie gesagt, nach der Industrialisierung bemerkt, dass die Stadt, wie man sie vorher kannte, nicht mehr existiert und auch viele Phänomene in der Stadt auch nicht mehr existierten.
Und was eben mit der Kolonialisierung auch kam, das war so eine bestimmte, ja, vielleicht viktorianische Prüderie. Also das, was vorher viel offener angegangen wurde, die Sexualität und das Ausleben verschiedener Sexualpraktiken, das war jetzt plötzlich nicht mehr vorgesehen?
Ja, also das ist auch ein Grund, also für diesen Untergang des Erotischen, des Sexuellen in der Region. Viktorianische Prüderie ist ein Begriff, aber auch die Vorstellung, dass der Staat die Bevölkerung oder die Sexualität der Bevölkerung kontrollieren soll, das ist auch eine moderne Vorstellung. Kontrolle durch Gesetze, Kontrolle durch die Erziehung, Kontrolle durch Gefängnisse, durch Krankenhäuser und Kontrolle über die Diskurse in der Wissenschaft. All das, was wir aus dem 19. Jahrhundert kennen, wurde auch in die muslimisch geprägte Welt eingeführt. Und das hat auch dazu geführt, dass die Denkweise der Menschen sich verändert hat. Und ein Grund war, sie standen nicht in der Position des Siegers, sondern des Verlierers und des Unterdrückten. Und man blickt immer so auf den Sieger hoch. Und diese Übernahme geschah teilweise gewaltsam, aber auch teilweise so unbemerkt.
In den 70er Jahren wurden die Islamisten immer wichtiger, die schon im 19. Jahrhundert sozusagen ihre Vorväter hatten. Die haben einen ganz besonderen Bezug zu diesem Umgang mit Sexualität. Die wünschen sich nämlich eine Normierung. Wie kommt das? Also einerseits sind das Leute, die sich auf die islamische Urzeit beziehen, auf die Gefährten des Propheten und so weiter. Aber die haben doch ein Verständnis von Normierung von Sexualität, was man zumindest, wenn man ihrer Forschung glaubt, bei den Gefährten des Propheten und ihm selbst nicht unbedingt so findet.
Das islamistische Verständnis der Geschichte ist ahistorisch. Also sie haben ein Bild von der Geschichte, das ziemlich schwarz-weiß ist und auch ziemlich eindeutig ist. Und die muslimische Geschichte war weder schwarz-weiß noch eindeutig. Also die war ziemlich ambig und hat verschiedene Phasen, verschiedene Phänomene gehabt. Das ist das eine. Das zweite, die Islamisten haben diese Vorstellung von Kontrolle, was man jetzt im modernen Staat findet, übernommen und mit ihrem Verständnis vom Islam kombiniert und ist eine bestimmte Sexualmoral entstanden dadurch. Und zum anderen gibt es also noch einen Punkt, und zwar die Islamisten benutzen die Sexualität als Maßstab für Zivilisation. Das ist auch so eine Idee, die wir aus dem europäischen 19. Jahrhundert kennen, dass Sexualität und Zivilisation miteinander verknüpft sind. Und sie benutzen die Sexualität, um den sogenannten Westen zum Beispiel zu bewerten. Schaut mal, sie sind unzivilisiert, weil die Sexualität, die dort herrscht, eine problematische Sexualität ist. Und dadurch wollen sie auch sich selbst legitimieren. Damit es nicht so passiert, wie es jetzt in den USA oder in Westeuropa passiert, müsst ihr uns folgen, müsst ihr uns an die Macht bringen und so weiter. Ja, so Sexualität wird als ein Machtinstrument benutzt von diesen Strömungen.
Und im Grunde ist das eine Umkehrung des orientalistischen Blicks des 19. Jahrhunderts, wo die Imperialisten kamen und gesagt haben, diese dekadenten muslimischen Bevölkerungen, denen müssen wir mal zeigen, wie Recht und Ordnung wirklich funktioniert. Und das ist unsere Legitimation, hier als Kolonialherren aufzutreten.
Genau, so fast eins zu eins übernommen. Das ist die gleiche Argumentation. Nur diesmal, die Dekadenten sind eigentlich die anderen und nicht die Muslime. Also wenn man Sexualwissenschaftler aus dem 19. Jahrhundert, Anfang vom 20. Jahrhundert liest, dann waren natürlich die Muslime die Libertinen, die zu offenen, die wilden manchmal. Und jetzt ist es umgekehrt einfach.
Im Sufismus ist es ja ähnlich wie in der christlichen Mystik so, dass auch durchaus die fleischliche Liebe hin zur Gottesliebe führt und dass erotische Bilder wirklich auch für die Vereinigung mit Gott benutzt werden. Hat sich das gehalten, trotz dieses sozusagen prüden Backlash im muslimischen Denken, wenn ich das überhaupt so allgemein formulieren darf?
Also auch der Sufismus hat darunter gelitten, unter dieser gewaltsamen Veränderung. Also Sufi-Literatur im 20. Jahrhundert oder in unserem Jahrhundert ist nicht die gleiche im 15. Jahrhundert. Also die ist auch prüde geworden. Also die Bilder von der Frau als das Göttliche oder die Beziehung mit einer Frau oder die Liebe zu einer Frau als ein Metapher für die Liebe zu Gott und ähnliche Sprachbilder, die findet man heute kaum in der Sufi-Literatur.
Und welche Wege gibt es denn nun heute, diese Vieldeutigkeit wiederzufinden oder auch die Toleranz für die Vielfalt wiederzufinden, sowohl unter Muslimen als auch unter Nicht-Muslimen? Es reicht ja nicht aus, irgendwie ein goldenes Zeitalter zu besingen und zu sagen, ja, früher war viel möglich, ja. Heute haben wir uns da ein bisschen verengt.
Ja, ich sehe so zwei Probleme, die so eine Veränderung verhindern. Also zum einen ist die Verknüpfung von Religion und politischer Macht. Weil da, wo die politische Macht ist, ist auch Missbrauch von Religion in der Region. Und das findet man leider fast in jedem muslimisch geprägten Land. Und solange die Religion und das Denken über den Glauben und die Religion sich nicht von Staatskontrolle und von politischer Ideologie und politischem Missbrauch emanzipiert, wird es hier keine Veränderung zum Besseren kommen. Und zum anderen, die Schriften von damals, also diese Offenheit, die wir jetzt in den alten Schriften finden, reicht nicht so viel für heute. Warum? Weil wir in einer völlig anderen Welt leben. Also unsere Lebensrealität ist nicht die Lebensrealität von einem Gelehrten in Indien aus dem 16. Jahrhundert. Das heißt, auch das muslimische Denken muss sich auch mit Fragen beschäftigen, die die Menschen heute beschäftigen und auch die Erkenntnisse unserer Zeit in das theologische Denken fließen lassen.
Und trotzdem kann der Blick zurück auf die Vielfalt von Interpretationen und möglichen Praktiken eben zu einer Offenheit führen, die momentan nicht vorhanden ist.
Ja, das kann man als Grundlage nehmen zum Weiterdenken. Aber nicht nur das Alte besingen und die Zeit, in welcher wir heute leben, aus Acht lassen.
Vielen Dank, Ali Randour, muslimischer Theologe und Autor des Buchs Liebe, Sex und Allah, das unterdrückte erotische Erbe der Muslime. Es ist erschienen beim CH Beck Verlag, 217 Seiten, kosten 22 Euro. Am Anfang der Sendung ging es ja darum, wie das Essen am Opferfest Gemeinschaft stiftet. Und das gilt natürlich nicht nur für Muslime. Auch andere Religionen kennen das gemeinsame, religiös aufgeladene Mahl. Besonders das Judentum, schon beim wöchentlichen Schabbat und ganz besonders natürlich beim Sederabend vor dem Pessachfest. Bei den Christen ist mit der Eucharistie, dem Abendmahl, der kommunikative Aspekt des gemeinsamen Essens allerdings ziemlich verloren gegangen. Den greift jetzt ein Gottesdienstmodell auf, das aus den USA kommt. Dinner Church heißt es. Drei Gemeinden in Berlin erproben dieses Format und Josephine Janert war kürzlich mit dabei.
Es fängt eigentlich an, dass man miteinander abspricht, wer was mitbringt, dass ich was einkaufe eben. In dem Fall, heute habe ich mal einen Nudelsalat gemacht. Und wenn wir dann hier sind, ja, einen Tischdecken raussuchen, dass es ein bisschen einladend aussieht mit Servietten und Gläsern. Es gibt dann noch Wein mit dazu und Wasser eben. Und dass es eben eine schöne Tafel ist am Ende. Das ist wichtig mit dabei. Das soll ja auch fürs Auge mit sein.
Heike legt Besteck neben die Teller, stellt Wasserkaraffen und Saft dazu und rückt die beiden Blumenvasen zurecht. 12 Menschen werden gleich an diesem Tisch Platz nehmen. Die meisten von ihnen gehören zu den 3 evangelischen Gemeinden, die sich zum Pfarrsprengel am Prenzlauer Berg zusammengeschlossen haben. Seit gut einem Jahr treffen sie sich zur Dinner Church. Sie essen, trinken, singen und beten miteinander. Am wichtigsten ist ihnen aber, dass sie miteinander reden. Die Veranstaltung findet einmal im Monat an einem Sonntagabend statt.
Man erfährt mehr über die Menschen. Die gehen in so einem kleineren Rahmen wesentlich mehr aus sich raus, erzählen was Privates auch von sich, dass man die Leute besser kennt, weiß, was für Geschichten sich in ihrem Leben zugetragen haben. Das ist schon was ganz Besonderes. Das kriegt man in einem anderen Gottesdienst ja niemals mit. Selbst wenn man hinterher mit den Leuten noch ein bisschen spricht, aber da geht es ja über das Alltägliche nicht hinaus.
Zum Pfarrsprengel am Prenzlauer Berg gehören 3 Kirchen und ein Ort, den die Gemeindemitglieder die Ladenkirche nennen. Ein Gemeindesaal in einem ehemaligen Elektrogeschäft, das umgebaut und in hellen, freundlichen Farben renoviert wurde. Hier, wo sonst Gottesdienste und Bibelgespräche stattfinden, steht nun der gedeckte Tisch vor dem Altar. Der Organist Daniel Richter hat sich ans Klavier gesetzt und begrüßt die Gäste mit Musik. Fast jeder hat etwas mitgebracht: Buletten, Kräuterquark und Obstsalat. Jemand entkorkt Rotwein und Pfarrer Nils Huchthausen zündet die beiden Kerzen an. Er hat die Dinner Church in den USA kennengelernt und vorgeschlagen, die Idee in Berlin auszuprobieren. Für ihn ist diese Form des Gottesdienstes eine Rückbesinnung auf die Wurzeln seines Glaubens.
Die ersten Christen haben sich ja noch nicht in Kirchen getroffen. Sie waren ja eigentlich Juden, die an Jesus als den Christus glaubten und haben auch noch den Tempel besucht, den Synagogen-Gottesdienst auch, und sind dann zusätzlich in ihren Häusern zusammengekommen, um miteinander das Brot zu brechen. Also ich zitiere mal die entsprechende Stelle aus der Apostelgeschichte. Da heißt es: Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk.
Auf Wohlwollen trifft die Dinner Church auch im Prenzlauer Berg. Es kommen nicht nur Gemeindemitglieder aus allen Altersgruppen. Pfarrer Huchthausen hat auch schon spontan Nachbarn aus dem Kiez dazu eingeladen.
Ich will nicht sagen, dass das jetzt alles einsame Seelen sind, überhaupt nicht, sondern auch Menschen, die sich gerne mit anderen zusammentun und ins Gespräch kommen. Und gerade hier in Berlin nutzen doch viele auch das Wochenende, gerade im Sommer, um rauszufahren. Und deswegen ist der Sonntagabend dann noch die Möglichkeit, trotzdem noch Gottesdienst zu besuchen. Und gerade jetzt, wenn es wieder warm ist und die Tür offen steht, wir haben draußen eine Bank, da kann man sich da hinsetzen und Menschen, die hier vorbeigehen, ansprechen. Auch das gelingt ganz gut. Ja, herzlich willkommen zur Dinner Church. Vielen Dank für all das, was ihr mitgebracht habt, für unser gemeinsames Mahl. Und auf jeden Fall feiern wir diese Dinner Church auch, um Gott zu danken für unser Leben, dass wir zusammen sind und dass es uns gibt und dass es uns gut geht und dass wir Gemeinschaft haben. Halleluja! Lobet ihr Knechte den Herrn, lobet den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit.
Dann teilt Heike Linsen-Koriandersuppe aus. Ein zweites Gemeindemitglied reicht einen Teller mit Möhren und Kohlrabi herum. Eine dritte Person erhebt ihr Weinglas. Nils Huchthausen erklärt:
Ja, wir trinken auch Wein. Also der darf auch sein. Denn in der Bibel heißt es ja auch, der Wein erfreue des Menschen Herz und das Brot stärke des Menschen Herz. Psalm 104.
Und so sitzen sie und essen und unterhalten sich über eine Reise, die jemand unternommen hat, über Fußball und über die demografischen Veränderungen in Ostdeutschland. Sie sprechen über eine Bibelstelle, die der Pfarrer vorträgt, und über den Mauerfall vor 30 Jahren. Nachdem sie knapp 2 Stunden miteinander geredet haben, sprechen sie das Vaterunser. Dann räumen sie gemeinsam den Tisch ab. Mit dabei ist Jasmin, eine 30-jährige Frau mit kurzen braunen Haaren.
Also ich habe jetzt immer die Suppe mitgebracht. Die ersten Male war das tatsächlich so, dass wir dann mit lauter Nachtisch da saßen, weil jeder was Süßes mitgebracht hat. Und ich dachte mir so, Suppe geht immer, kann man immer essen, so ein gemeinsamer Starter und die kann ich halt auch gut kochen. Ja, dann lernt man tatsächlich so kennen, was für Leute hier im Kiez unterwegs sind.
Zum Dinner in die Ladenkirche. Josephine Janert hat erklärt, wie das im Berliner Prenzlauer Berg so funktioniert. Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Anne-Françoise Weber und wünscht Ihnen noch einen schönen Tag.